verschwenden, was sie hatten, bis es aufgebraucht war. Und dann dachten wir, unser Vater ist so wohlhabend, der wird irgendwo einen gewaltigen Schatz hinterlassen haben. Wo? Und einer von ihnen kam auf den Gedanken, im Tagebuch nachzugucken. Und dort sah er eine Einschrift. Ein Tag nach dem Vollmond im Herbstmonat dieses Jahres sollt ihr gehen zu der Kuppel des Tempels und sie öffnen. Dort werdet ihr einen großen Goldschatz finden. Und die dachten sich, bis zum Herbstmonat sind es noch 4 Monate. Weil wenn der im Herbstmonat der Goldschatz im Dom des Tempels ist, dann ist er auch jetzt da. Und sie gingen zu dem Tempel, der gerade neben ihrem Hause war, und brachen den Dom auf. Und fanden nichts. Oh, sagten sie. Nicht nur haben wir nichts gefunden, jetzt haben wir noch einen Tempel aufgebrochen und werden wahrscheinlich den Zorn der Götter verspüren werden. Verspüren bekommen. Sie gingen dann zu einem Weisen und fragten ihn, was sollen wir jetzt machen? Jetzt sind wir echt in einer Bedrohung, in einem Engpass. Und der Weise sagte, was hat er denn geschrieben, euer Vater? Ja, er hat geschrieben, ein Tag nach dem ersten Vollmond im Herbstmonat soll man zu dem Dom des Tempels gehen und ihn aufbrechen. Das haben wir natürlich gemacht. Und was dann drin ist, muss auch jetzt drin sein. Ach, sagte der Weise, so ist das doch nicht gemeint. Wer könnte auf die Idee kommen, dass man eine Tempelkuppel zerbrechen muss, um so einen Geldschatz zu kriegen? Euer Vater war von religiösen Wesen, der würde nicht sowas sagen. Ihr müsst tatsächlich warten, bis es ein Tag nach dem Vollmond im Herbstmonat ist. Und dann, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, um 10 Uhr wird die Kuppel des Tempels irgendwo ein Schatten hinwerfen. Und an diesem Platz sollt ihr graben. Und sie warteten bis zu diesem besagten Tag, bis zu dieser besagten Uhrzeit und fingen dann an zu graben, als der Schatten um 10 Uhr auf einen bestimmten Flecken Erde fiel. Und sie fanden dann das Entsprechende. So die Spiritualität, oder sagen wir mal spirituelles Wissen, spirituelle Verwirklichung wartet auf alle von uns. Aber wie wir gleich hören sollen, ist das das allernatürlichste Erbe, was man antreten kann. Doch wir müssen wissen, wie wir da rankommen. Und wie Kadada vorhin in der Einleitung zu seinem Lied sagte, ist das nicht immer so einfach in einer Zeit, die für ihren Materialismus direkt bekannt ist, wo Illusionen nicht nur von den Werbeplakaten und aus den Fernsehern als täglicher Trank herausfließen, sondern wo wir selber gar keine Ahnung haben, was eigentlich unsere ursprüngliche Natur ist, wer wir eigentlich im tiefsten Inneren sind. Ja? Und in dieser Zeit, wo also so eine Illusion ist, braucht man einen Zugang zum spirituellen Wissen und zum spirituellen Leben. Und dieser Zugang kann verschafft werden durch einmal Menschen, die diesen spirituellen Pfad bereits beschreiten in ihrem Leben, und dann durch solche Schriften, die uns Orientierung geben. Diese spirituellen Schriften, heiligen Schriften, die uns Orientierung geben. Aber auch diese Schriften müssen meistens von jemandem uns erklärt werden, auf unsere spezifische Situation hin, der oder von einigen erklärt werden, die bereits in diesem spirituellen Wissen gründen, wie dieser Tagebucheintrag. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, wenn ihr gehört hättet, Damana, ein großer Schatz für dich wartet auf dich morgens um 10 Uhr nach dem ersten Vollmond im Herbstmonat in der Kuppel der Kirche von Bödlingen. Du wirst wahrscheinlich auch nachts über, nachdem du dem Priester eine entsprechende Menge von Süßigkeiten gegeben hast, die tief schlafen lassen, da mal in der Kuppel nachwühlen. Nicht? Und so weiter. So braucht man nicht nur mit den spirituellen Schriften, das reicht nicht, die alleine zu versuchen zu entschlüsseln, sondern man braucht solche, die in diesem spirituellen Wissen bereits kundig sind, um einen den Zugang zu geben. So, wir singen jetzt noch ein Lied, ein richtiges Einstimmungslied. Wo haben wir das auf eurem Liederzettel? Kannst du den gerade übergeben? Da ja da links oben von der ersten oder zweiten Seite gegeben hat. Es war durch eine Frage, die mir aus dem Grab entgegenhalte. Jetzt müssen wir nur sehen, ob unser jüngster Zuhörer, du musst vielleicht ein bisschen Wasser trinken, der Fuß. Auch hier. Das ist ja rührend. Gar nicht verdient. Frühlingsgelande. Vielen herzlichen Dank. Sehr aufmerksam. Dankeschön. Unglaublich, dieses sehr. Sehr schön anzusehen. Es war vor vielleicht 30 Jahren jetzt, als ich mich verabschieden musste. Wir waren gerade in einem Studio und hatten vor, etwas aufzunehmen, uns fehlte nur noch unser Gitarrenspieler und wir waren schon alle ganz, sagen wir mal, ja, konsterniert, ganz ärgerlich. Wir müssen noch jede Stunde hier teuer bezahlen. Dann kommt der, als plötzlich ein Anruf kam. Ich kann mich an den Tag erinnern, ich nahm den Hörer, danke Corinna, ab und an der anderen Ende, am anderen Hörer war die Freundin des Gitarristen und sagte mir mit schluchzender Stimme, dass ihr Freund in einem tödlichen Autounfall das Leben aufgegeben hatte und dass er deswegen nicht kommen könnte mehr. Und ich weiß noch damals, wie mir der Hörer wirklich aus der Hand fiel, einfach weil ich von dieser Letztendlichkeit unseres Daseins, nämlich dem Austritt aus demselben Tod, unglaublich erschüttert war, das weiß ich noch heute. Und zu der damaligen Zeit, dann war ich hilflos. Ich kann mich sehr deutlich daran erinnern, ich war dann eingeladen zur Begräbnis, zur Beerdigung, wie man in Norddeutschland sagt, und da ich dem Freund so nahe stand und die Mutter und der Vater so fassungslos waren, dass sie sich verabschieden mussten mitten auf der Beerdigung, es war ein total talentierter junger Mann, da wurde ich dann gebeten, die erste Schaufel Erde auf den Sarg zu werfen. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, als ich das tat, und so mit zuckendem Gesicht, da also jetzt so davor stand, so Abschied zu nehmen, das ist irgendwie sehr dramatisch, schalte mir eine Frage aus dem Grab entgegen. Wo bin ich jetzt? Es war die Frage von meinem Freund. So empfand ich es zu der damaligen Zeit jedenfalls. Und mir fiel dann also diese Schaufel aus der Hand. Es war sehr peinlich, weil es auf den sah ich viel und es ein Geräusch gab. Und ich ging dann, also machte die, da musste der Totengräber kommen, ich will euch die peinlichen Details ersparen, es ist wirklich nicht zum Lachen, also, und dann war ich dann zu Hause mit dieser Frage, wo ist er? Und ich beschloss dann, mich dieser Frage zu widmen. Ich kam an östliche Philosophie heran und irgendwann einmal bekam ich die Bhagavad Gita in die Hand und las dann die Antwort, die mir eigentlich sehr schlüssig erschien damals. Was auch immer man zur Zeit seines Todes im Bewusstsein hat, dort wird man augenblicklich hingehen. Nicht? Das war also der Satz der Gita, der sagte, das Bewusstsein entscheidet, was wir im Augenblick unseres Austrittes aus diesem Leben als nächstes erreichen werden. Und ich war in einer sehr wohlhabenden Familie damals und erfreute mich den Vorzügen einer solchen Geburt. Mir fiel dann zu der damaligen Zeit, und damit will ich dann abschließen, eine Geschichte in die Hand, also von Indien, war eine ganz doofe Geschichte eigentlich, die mir aber dann doch den entscheidenden Schluss gab. Es handelte von einem reichen Mann, der also alles erreicht hatte und auf dem Sterbebett lag und also kurz vor dem Augenblick stand. Er war sehr geizig. So einige Stunden bevor der Doktor gesagt hatte, dass es also kommen würde, einige Stunden davor kam der Sohn seines Freundes, seines Schneiders, muss man sagen, nicht Freundes, seines Schneiders vorbei und sagte, du, der Schneider ist ja schon vor einem halben Jahr gestorben. Ja, sagte der Reiche, ich weiß. Mein Vater, der Schneider, hat mir gesagt, dass er im nächsten Leben, im nächsten Dasein, im Himmel, gerne ein köstliches Gewand für den Herrn, für den Herrgott schneidern würde. Aber er hat die Nadel vergessen. Kannst du die Nadel mitnehmen in den Himmel und ihm die dann dort geben, damit er seinen Vorsatz erfüllen kann? So der reiche Mann sagte, ja, solange ich nichts bezahlen muss, mache ich alles. Klar, nehme ich die mit. So, als er ihm dann die Nadel gab, überlegte er sich, wo soll ich die hin tun? Nee, ist anders, als du dir das denkst, Govinda, da kommst du nicht drauf. Wo soll ich die Nadel hin tun? Am besten, ich stecke sie mir in den Frack. No, sagte er sich. Den Frack, der wird mit aufgebrannt werden. Den kann ich also nicht mitnehmen. Ja, also dann tue ich mir vielleicht die Nadel in ein Etui rein und in den Mund oder unter die Achselhöhle. Nein, sagte er sich dann. Auch der Körper wird verbrannt werden.
Ja, dachte er sich, wo stecke ich mir denn die Nadel hin? Vielleicht soll ich sie mir in mein Bewusstsein reintun, dass ich Nadel, Nadel, Nadel denke. Und dann habe ich sie da oben. Aber ob man mit so einer Nadel, an die man denkt, ein Gewand nähen kann, das weiß ich nicht. So, als er das so dachte, sprang er aus dem Bett und sagte sich, ich kann nichts mitnehmen, auch nicht das, was ich hier mir erwirtschaftet habe. Das hatte der Mann, der Schneidersohn beabsichtigt, der war sehr, sehr didaktisch. Ich glaube, wir haben eine Lehrerin hier. Lehrer wissen. Es kommt darauf, man muss sich sehr viel Gedanken machen, wie man ein Thema jemandem beibringen kann. Und der kam also auf diese Idee, der Schneidersohn. Sagte sich der Reiche, ich kann ja absolut nichts mitnehmen. Alles, nicht mal eine kleine Nadel kann ich mitnehmen. Also, keine Angst, ich nicht. Die Kater, tu schon das Glas hier weg, damit ich nicht eine geringfügige Überschwemmung verursache. Ich kann nichts mitnehmen. Also, ja, dann muss ich am besten alles, was ich hier mir so erwirtschaftet habe, so rücksichtslos, jetzt schon weggeben. Und er ging dann mit einem Aha-Erlebnis in seinen Palast und verschenkte alles weg mit dieser Erkenntnis. Ich habe dann auch irgendwann mal alles, ich habe einen Schritt gemacht, der mich ins spirituelle Leben brachte und jetzt dann eine Einweihung als Sannyas genommen. Sannyas, San heißt alles und Nyasa heißt abgeben, alles weggeben sollte man in diesem Lebensstand. Das ist der Lebensstand der Entsagung, das wird gekennzeichnet durch diesen Stock, also der hat nicht irgendwelche dramatischen Zwecke noch zu erfüllen heute Abend, sondern ist einfach nur so ein Mönchstab, der das ausdrückt, nicht, dass man alles, was man nicht mitnehmen kann, schon gleich hier lässt, nicht, und gar nicht erst versucht zu erlangen. Gut. Nun, für diejenigen unter meinen Zuhörern, die jetzt genau gehört haben, die werden sagen, du hast so viele Geschichten erzählt mit einem einzigen Punkt. Dass wir diesen Körper verlassen müssten und alles aufgeben müssen. Was willst du damit bezwecken in deiner Zuhörerschaft? Der Grund, weswegen ich das erzähle, ist einfach der, wenn wir unser jetziges Leben einmal vor dem Spiegel des Todes oder sagen wir das, ich will nicht so negativ klingen, das der Vergänglichkeit stellen, dann gibt das, was wir, dann steht das, was wir im Augenblick tun, völlig anders da. Sieht ganz anders aus plötzlich in diesem Spiegel beleuchtet. Und wir werden uns vielleicht inspiriert fühlen, uns tatsächlich aus den kleinen Verstrickungen und den unnötigen und unwesentlichen Charaktereigenschaften, die wir haben und den Tätigkeiten, die eigentlich gar nicht uns entsprechen. Wir werden dann die Inspiration verspüren, die nochmal zu beschauen und mal sehen, was davon eigentlich wesentlich ist, beziehungsweise was davon unwesentlich ist im Augenblick und unter Umständen ein ganz anderes Leben führen. Nach der spirituellen Lehre die uns also aus der Bhagavad Gita oder dem vedischen Schriftgut entgegenkommt, sind wir alle ewige Seelen. Wir sind verschieden von diesem physischen Körper, doch im materiellen Dasein haben wir aufgrund von verschiedenen Einflüssen, auf die ich gleich näher eingehen möchte, unsere eigentliche Identität verloren. Das 13. Kapitel der Bhagavad Gita sagt, vergleicht die Seele mit jemandem, der in einem Hinterhof etwas anbaut. Derjenige, der im Hinterhof lebt, hat einen bestimmten, begrenzten Garten vielleicht. In Berlin sieht man das oft. Wir haben also Nachbarn aus der Türkei und wahrscheinlich dem Kurdistan gehabt, als wir in Berlin wohnten. Und die hatten dann sehr schlau und sehr schön ihren Hintergarten oder Hinterhof in einen schönen Garten umgebaut, nicht? Wo sie Zwiebeln anbauten zum pikanten Würzen und Tomaten und so weiter und so fort. So, genauso wie diesen Gärtner ein bestimmtes, begrenztes Feld zur Verfügung steht, so steht auch der Seele in dieser materiellen Welt ein begrenztes Tätigkeitsfeld zur Verfügung, nämlich der physische Körper. Und genauso wie der Gärtner aus der Türkei sich im Hinterhof seine Tomaten und Zwiebeln anbaut, so können auch wir in diesem physischen Körper Glück und Leid anbauen. Nicht? Man tut etwas sehr Begrenztes in diesem Tätigkeitsfeld. Ich weiß, dass viele oder einige meiner Zuhörer schon Experimente gemacht haben mit Drogen, wo sie versucht haben, die Grenzen der Wahrnehmung ein bisschen weiter zu verschieben, um so ein bisschen mehr Erleichterung in ihrem Leben zu spüren. Die meisten Menschen, die in ihrem Hinterhof arbeiten, die mit ihrem Körper arbeiten, bauen die Früchte der Sexualität an in dem Garten und genießen die in Form einer Ehe oder einer Freundschaft. Dieser Garten oder das Tätigkeitsfeld, was wir haben, gibt jedoch trotz unserer besten Bemühungen nicht nur Früchte, die wir genießen können. Auf dem Hintergarten unseres Lebens wächst viel Leid, was wir durch unsere unwissenden Tätigkeiten sehen. Im 16. Oder sagen wir mal in der Bhagavad Gita wird sehr interessant analysiert, wie jemand, der die Samen von Stolz und Arroganz sät und von Gier und von Lust und von Zorn, also sehr, sehr leidvolle Früchte in seinem Leben ernten muss. Und anders als in einem Garten, wo wir sagen können, okay, die Brennnesseln, die da gewachsen sind, die vermeide ich, die umgehe ich, und der giftige Fingerhut, den ich auch nicht beabsichtigt hatte zu sehen, den umgehe ich, sind wir gezwungen, im Tätigkeitsfeld unseres Körpers, im Hinterhof unseres Körpers, auch die leidvollen Früchte zu genießen, oder zu erleiden, will ich hier mal sagen. Solange wir nicht verstehen, wie wir handeln müssen, und nicht verstehen, was wir tun sollten nach den Gesetzen der Natur und was wir vermeiden sollten, wird die überwiegende Ernte, die wir haben, die Ernte des Leides sein, des Leidens sein. Ich persönlich denke, dass unsere materialistische Zivilisation viel zu viel Früchte des Leides erntet, weil ihnen das Wissen um das Tätigkeitsfeld und um den Kenner des Feldes, so sagt die Gita, das ist die Seele, die ewige Seele, abgeht. Genau wie ein Hinterhofgärtner, der Kenner seines Feldes ist, wenn ihr so wollt, so sind auch wir der Kenner unseres physischen Körpers. Aber wenn wir uns, wie es die meisten Menschen geben, wenn wir nicht uns selber verstehen als getrennt von dem Körper, wenn wir nicht wissen, dass wir eine Seele sind in dem Körper, dann wissen wir auch nicht, das Feld richtig zu bestellen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne eine Analogie aus der Chandogya Upanishad geben, die sehr, sehr philosophisch ist und diesen Punkt sehr klar macht. Es geht mir um diesen hier, um darum, dass jemand, der seine Identität als Seele vergessen hat, der nicht weiß, dass er Seele ist und das auch nicht erfährt als eine greifbare Tatsache, dass solch ein Mensch im Tal des Vergessens lebt und alles, was er tut, obwohl er sich bemüht, wird dahin gehen, dass er die Früchte des Leidens ernten muss. Nicht das Unkraut des Lebens sich von dem ernähren muss. Das Beispiel aus der Chandogya Upanishad handelt von einem Mann, der in den Wald geht, wie man es im Altertum getan hat. Es gibt zwei Menschen, die in den Wald gehen, in der vedischen oder indischen Kultur. Der eine ist, der alles aufgibt und eine ruhige Situation aufsucht, um spirituelles Leben zu praktizieren. Im Wald kann man nämlich Wurzeln finden, Früchte finden, wenn man sich ein bisschen auskennt, um glänzend zu leben. Es gibt da drei verschiedene Arten von Wald und diese bestimmten Wälder, die waren also voll mit Früchten und waren wirklich Paradiese für Menschen, die, sagen wir mal, ein einfaches Leben finden wollen. Diese Wälder findet man nicht in Deutschland, schon gar nicht, nachdem die Forstwirtschaft eingesetzt hat. So, dieser Mann ging aber nicht zur Selbstverwirklichung in den Wald, sondern zur Bereicherung. Er wollte einfach sich die Früchte, die Wurzeln und allerlei kostbare Dinge, die man dort ernten konnte, nehmen und die dann auf dem Markt verkaufen. Als er in den Wald ging, kam er zu einem von Farren überwachsenen Abgrund. Er kannte ihn nicht und trat in das Farn hinein und fiel tief. Er fiel nicht 10 Meter, nicht 20, sondern 30 bis 50, wird berichtet. Und er landete jedoch in einem Linian, wie sagt man jetzt, einem Netz, was aus Lianen geknüpft war. Einem Lianennetz. Nicht? Wie in den alten Tarzan-Filmen, wo sich Tarzan als Lian durch den Dschungel bewegt. So ähnlich wie die Affen auch. Das sind Lianen, aus diesem Material war dieses Netz geflochten. Und er landete dort unversehrt, nicht ganz unversehrt. Er hatte eine vollkommene Amnesie. Er vergaß alles. Am Netz war ein Wächter aufgestellt, ein Eingeborener, der sah sich den Mann an und stellte fest, hervorragend. Der hat genau das, was wir wollen. Und er nahm ihn aus dem Netz heraus, alles gut, und brachte ihn zu dem Rat im Dorf. Die schauten sich ihn an, einer konnte sogar eine Sprache von den und fragte, also nicht nur die eingeborene Sprache, nur ich glaube, die kannten die gleiche Sprache wie er. Die lebten einfach nur in so einem niederen Teil des Landes, das so in so einem Tal lag, mit so einem Talausgang. Sie fragten ihn, wie heißt du? Weiß ich nicht, kann mich an nichts erinnern, sagte er. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du hier kamst? Weiß ich nicht, ich kann mich an nichts erinnern, wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich heiße. Hervorragend, sagte der Älteste. Und dann zogen sie sich zurück und beschlossen. So ist es in unserem Volk Brauch. Der wird unser nächster König. Nach einem Jahr schlachten wir ihn, braten ihn und jeder, der von seinem Fleisch isst, wird unsterblich. So heißt es in unseren Schriften. Hervorragend, sagten alle. So machen wir das. Dann kehrten sie zurück und sagten, weißt du was? Du heißt König. Wirklich? du Reichskönig. Und dann verpassten sie ihm eine entsprechende Frisur, setzten eine Krone auf sein Haupt, kleideten ihn in ein attraktives Bambusröckchen und stießen ihm einen Knochen durch das Nasenbein, das ihn äußerst charismatisch wirken ließ. So lebte er dann, lernte den Brauch des Volksstammes und regierte, bis eines Tages etwas Unvorhergesehenes geschah. Seine Verwandten hatten lange gesucht nach ihm, und ein Bruder fiel ebenfalls auf der Suche in diesen Abgrund hinein, kam auch in das Netz, aber brach sich ein Bein und nicht die Erinnerung. Er wurde dann rausgenommen, er wurde untersucht und ihm wurde dann geholfen. Und, konnte für 2 Wochen, glaube ich, nicht gehen, also er wurde im Dings behalten, aber man hatte einen einfachen Bambusverband gemacht und nach 2 Wochen konnte er gehen. Und das Erste, was er sah, auf der Hauptstraße jenes merkwürdigen, dunklen, schattigen Tales, war: Bruder, rief er, Bruder, ich hab dich ja gefunden. Der König, der Vermeintliche, sah ihn, schaute ihn an, sprach zu seinen Leuten: Wieso, sagt der Bruder, ich kenne ihn nicht. Ging weiter. Der Bruder gab jedoch nicht mehr auf. Jeden Tag suchte er den König auf. Er erzählte ihm von seiner Lieblingsspeise, die er gegessen hatte, als er noch nicht in diesem seltsamen Aufzug war. Erdbeeren und Schlagsahne wird es wohl gewesen sein. Und erzählte ihn von seiner Mutter, erzählte ihn von seiner Frau, erzählte ihn von seinem Spiel, ein Spiel so ähnlich wie Murmeln, also mit Murmeln spielen und so weiter und so fort, und sagte: Komm jetzt endlich und tritt dein wirkliches Dasein an. Es schien dem König so, als könnte er sich erinnern, aber nicht so ganz. Und außerdem wollte er gar nicht. Er war doch König. Eines Tages jedoch fand der Bruder heraus, was der Brauch war, das mit dem Braten und so. Sagte es dem König, und der König war schockiert. Er fragte einen Diener, der ihn inzwischen lieb geworden ist und wo er so ein bisschen persönlichen Austausch pflegten. Und der bestätigte ihm weinend diesen Brauch und sagte: Du, das ist auch nur noch 2 Wochen, bis du auf dem Spieß bist. Und dann sagte der König endlich: Dobro, gut, ich erinnere mich jetzt. Und ging dann mit dem Bruder aus der Höhle heraus an die Freiheit. In einer Nacht auf Wegen und mit vielen Tricks, die ich hier nicht erzählen will, sonst kommen wir nicht zum Punkt. Das ist eine lange Geschichte. In Indien erzählt man Wissen in Form dieser Geschichten. So, genau wie dieser König, dieser falsche König, will ich mal sagen, getäuscht war durch Dinge, die ihm angenehm wurden, so sind auch wir alle getäuscht und wissen nichts von unserer ewigen spirituellen Identität. Durch den ewigen Täuscher, den ewigen Gaukler, den wir nicht außerhalb von uns haben, wo wir niemandem die Schuld geben können, sondern der im Herzen ist, das falsche Ego, die falsche Identifizierung. In den philosophisch wirkt diese wie eine Art Knoten, der die Seele, die ewige Seele, an Missverständnisse und an Illusionen bindet, sodass wir diese, unsere ewige Identität, einfach nicht verstehen. Und man kann das auch anders ausdrücken, dass die Seele, die ihre in dem Feld des Körpers ist und dort Glück und Leid erntet, umgeben ist von Grenzen, nicht genau wie der Hinterhof, der von starken Altbauwohnungen, also von den starken Wänden von Berliner Altbauwohnungen umgeben ist. Jonas kennt diese Hinterhöfe in Berlin, also die haben schon viel Glück und Leid gesehen, nicht? Diese Hinterhöfe, das trieft richtig aus den Fenstern und aus den Einschusslöchern, die dann noch vom Zweiten Weltkrieg noch nicht gut verputzt worden sind, nicht? Und so weiter. So sind auch wir von Wänden umgeben. Das erste, die erste Wand heißt Avidya. Die zweite Asya, Avidya, genau, Avidya. Die zweite, hier ist richtig ein junger Sanskrit-Genie. Die zweite Wand heißt Asmita. Die dritte Raga, die vierte Dvesha und die fünfte Abhinivesha. Avidya heißt Unwissenheit, die uns vergessen lässt, dass wir freie Bürger der ewigen Bürger, klingt so bürgerlich, so politisch oder so CDU-mäßig. Also, dass wir freie Bewohner der spirituellen Welt sind, ewige Seelen. Ne? Avidya. Die zweite dicke Wand heißt Asmita. Smita heißt Lächeln und A ist die Verneinung, also gar nicht zum Lächeln ist das, was jetzt kommt, diese Wand. Das ist das falsche Ego, dass wir eine falsche Identifizierung annehmen, uns mit diesem Feld oder mit diesem Body identifizieren und sagen, ich bin Deutscher, ich bin Amerikaner, ich bin Schwede, der Sprachschwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat. Ich bin Türke, ich bin schön, ich bin Frau und ich bin Eunuch. Also, sorry, das brauche ich nicht so zu sein. Gibt es weniger heutzutage. Ich bin ein Dazwischenliegender. So finden wir, ich bin Lehrer. Ich bin Guru. Es gibt viele Identifizierungen, die die Seele in diesem Körper machen kann. Ich bin Sannyasi oder ich bin Mönch. Ich bin sehr intelligent und belesen, aber oder ich bin ein wenig naiv und schüchtern eher. Nicht, das sind alles Asmita, nicht zum Lächeln, weil es Identifizierungen sind mit etwas, was nicht ist. Das nächste ist Raga. Raga heißt Anhaftung. Wisst ihr, wie man einen Affen fängt? Durch Anhaftung. Man tut einfach nur eine mittelstark gebratene Banane in einen ausgehöhlten Kürbis, den man an eine Palme bindet. Dann ein kleines Loch hinein und warten. Der Affe riecht den Duft, kommt herbei, streckt, bevor er Besitzverhältnisse klärt, die Hand in den Kürbis hinein und greift die Banane. Inzwischen ist seine Hand jedoch zur Faust geworden und er kann sie nicht mehr leicht aus dem Loch ziehen, das jetzt zu klein geworden ist. Nun, für euch alle wäre das liegt die einfache Lösung auf der Hand, loslassen. Aber der Affe kann es nicht, weil er nur das Wort Anhaftung kennt. Nicht als Wort, sondern als Mentalität, dass jede Zelle seines Seins bestimmt. So fängt man einen Affen. In ähnlicher Weise sind viele von uns gefangen an einen Lebensstil, der nicht, sagen wir mal, frei werden von Missverständnissen zum Ziel hat, dass es nicht der Erkenntnis gewidmet ist. Das ist also eine weite Mauer, die uns umgibt, Anhaftung. Die andere, die genauso stark ist, ist Ablehnung. Ein Mensch, der auf dem spirituellen Pfad Fortschritte machen will, muss ein gleiches Gemüt entwickeln. Er muss gegenüber sogenannte angenehmen materiellen Dingen wie auch sogenannte abstoßende materiellen Dingen also Gleichmut bewahren. Nicht? Mein Onkel hat das nicht geschafft. Mein Onkel lebt in der Scheidung im Augenblick und hasst seine ehemalige Frau wirklich bis ins Kern seines Daseins. Der Richter hatte entschieden, dass man den Besitz teilt, also alles teilt und so, hat der Onkel unlängst ein teures Auto für 2,50 Mark verkauft. Auf diese Weise kriegt seine Frau nur 1,25 Mark von dem Auto. Und jetzt arbeitet die weltliche Familie gerade daran, dass sie das Riesenhaus, was die haben, nicht für 10 Mark verkauft, wie es sich vorgenommen hat, damit die Frau nur 5 Mark kriegt. Der ist völlig regiert von Ablehnung im Augenblick. Nicht so, wenn man frei werden will von Anhaftungen, muss man auch von Ablehnung frei werden. Nicht? Es nützt nichts, sich von Anhaftung zu lösen und dann das, an dem man haftet, im Herzen mitzunehmen in Form von Ablehnung. Es nützt nichts. Dann ist man noch mit der gleichen Angelegenheit beschäftigt. Nicht? Und die letzte starke Mauer, Abhinivesha, ist das völlige Vertieftsein ins materielle Leben. So, man kann diese Mauern hinter sich lassen, indem man den Pfad des spirituellen Lebens nimmt. Genau wie der Mann, der seine Identität vergessen hatte, in dem Dorf des Todes lebte. Kinder, die leben immer in ihren eigenen Welten, ne? Wie schön auch. Ich finde das immer sehr erfrischend. Das hat also irgendeinen Grund, den wir jetzt vielleicht nicht unmittelbar verstehen können. So, ja, so leben auch wir im Dorf, im Leben des Vergessens. Wir haben unsere Identität vergessen. Und was die Sache erschwert ist, dass wir eben ein falsches Ego haben, Anhaftung haben, Abneigung haben, vertieft sind in materielles Leben. Jetzt kommt die Frühlingszeit. Einige von euch werden sich total verlieben in dieser Zeit. Macht euch gefasst. Das ist bekannt dafür. Die Bäume schlagen aus und die Gefühle auch. Es gibt sogar Schlager, die das bezeugen. Im deutschen Volksmund. So, wir alle sind nicht, wir sind nicht gefangen im materiellen Leben. Darauf kommt es mir durch sichtbare Grenzen. Vielleicht gibt es einige, die noch einen Gefängnisaufenthalt durchleben müssen. Aber das ist nicht, was uns fängt. Die Mauern im Herzen, die fangen uns. Die halten uns gebunden. Uns, den ewigen Seelen. Und die muss man zum Einsturz, also zum, das klingt jetzt ein bisschen also bautechnisch, diese muss man überwinden, nicht? Diese Mauern im Herzen, diese starken Anhaftungen, die ewige Seele ans materielle Dasein fesseln. Und hierzu wird ein sehr, sehr schöner und erhabener Pfad, der sehr leuchtend ist, leuchtend deswegen, weil es inspiriert und neues Licht zeigen kann, der in den vedischen Schriften empfohlen wird. Das ist der Pfad des spirituellen Lebens, der beginnt das besteht aus 5 Schritten, wenn ihr so wollt. 5 große Schritten, Schritte, die euch, wenn ihr sie konsequent geht, sehr weit voranbringen. Und zwar nicht nur in einem theoretischen Sinne jetzt, sondern in einem ganz und gar praktischen Sinne. Dadurch, dass eine praktische Erfahrung euch auf dem Pfad entgegenkommt, sodass ihr verwirklichen könnt, yes, Yasam Duchone Duch, Dusch, ne? Ich bin eine spirituelle Seele. Das war eben war ja gar nicht mehr durch. Ich bin eine spirituelle Seele. Aham Brahmasmi, suchte ich. Das ist das Sanskrit-Wort dafür. Ich bin spirituelle Seele. Damit fängt Wissen an. In der Gita macht Krishna das sehr scharf, klar. Wenn sich der Gärtner für den Garten hält, dann hat er Schwierigkeiten und bekommt Schwierigkeiten. Wenn sich die Seele für den physischen Körper hält, wenn wir nicht kein klares Verständnis haben von unserer gesonderten Existenz, dann werden wir nur leidvolle Früchte ernten, weil wir eben in Unwissenheit sind. So, dieser Weg der Erkenntnis fängt an mit etwas, was ihr bereits tut. Bewusst oder unbewusst. Das Wort heißt, Sanskrit-Wort heißt Sangha. Sangha, Sang heißt gemeinsam und Ga heißt gehen. Nicht? Die materielle Welt heißt so in Sanskrit Durga. Dur heißt sehr schwierig und Ga heißt gehen. Es ist sehr schwierig, da rauszugehen, jemand, der da reingekommen ist. Ein Vogel heißt in Sanskrit Kaga. Ka heißt Himmel und Ga heißt gehen. Also er geht am Himmel, der Vogel, oder bewegt sich am Himmel. Nicht? So geht es, so heißt jede, so heißt, oder? Der Mensch heißt auch, doch, wir sind alle Tripad Ga. Wir alle gehen irgendwann mal auf drei Füßen, denn das Alter wird uns beugen, sodass ein Dritter dazu kommt, nämlich der Stab, der uns stützt. Nicht? So, also, Sangha heißt nichts anderes als, Sang heißt gemeinsam und Ga heißt gemeinsam gehen. Sangha bedeutet aber ganz speziell nicht nur ein freundschaftlicher Spaziergang, sondern Gemeinschaft pflegen mit solchen Menschen, die auf dem spirituellen Pfad sind. In dieser Gemeinschaft wird nicht mal, es heißt, schon ein Elftel einer Sekunde reicht aus, um große Erkenntnisse zu geben. Was das bedeutet, wenn du den elften Teil einer Sekunde, also keine verbale Kommunikation stattfinden. Man kann höchstens sagen, im elften Teil einer Sekunde. Vielleicht war das auch schon mehr als der elfte Teil einer Sekunde. Da passiert, also mit der Sangha ist nicht nur das Austauschen von Informationen, wie wir es hier gerade, also wie ich es gerade bemüht bin zu tun. Sangha ist etwas gemeint, was viel tiefer geht, als etwas, was ihr in Gemeinschaft mit Freunden oder im normalen Leben sozusagen erlebt. Sangha oder Gemeinschaft mit mit spirituellen Menschen kann in einem einen Anstoß generieren, eine Inspiration erzeugen, die einen Menschen auf den spirituellen Pfad schickt. Deswegen zum Beispiel ich in meinem eigenen spirituellen Leben bemühe ich immer, diese Gemeinschaft mit fortgeschrittenen Persönlichkeiten aufzusuchen. Auch wenn es nur kurz ist und man wenig Zeit hat, reicht doch ein kurzer Augenblick und setzt irgendwas frei, was bis anhin noch verdeckt eher da war. Nicht? Sangha, Gemeinschaft pflegen mit Transzendentalisten. Deswegen sollte man, wenn man es kann, einen Tempel besuchen, wie zum Beispiel den Zürcher Tempel oder den Heidelberger Tempel oder in Böblingen habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Gibt es ein, ich glaube, zweiwöchentliches Treffen, wöchentlich sogar, ein wöchentliches Treffen, wo man Sangha praktizieren kann. Der nächste Schritt, oder man lädt einfach vielleicht Freunde, die schon für den spirituellen Pfad sich interessieren, ein, liest mit ihnen gemeinsam aus Schriften, die einem auch was vermitteln können und so weiter. Der zweite Punkt ist sofort Nama heißt so viel wie Namen, aber nicht irgendwelche Namen, sondern spirituelle Namen oder Krishnas Namen. Da liegt ein ganz, ganz tiefes spirituelles Geheimnis in diesen Namen drin. Ein normaler Name wird nicht die gewaltige Distanz der Trennung überbrücken können. Was ich sagen möchte ist, wenn man sich von seinem Freund getrennt fühlt, sagen wir Hermann oder Hermine, seiner Freundin, und man sagt dann, Hermann, Hermann, ist Hermann noch immer am Studieren in Berlin, nicht, wenn er das gerade macht, oder Hermine ist am Kahnfahren in Switzerland, nicht so, also Schweiz, in der Schweizer. Trennung kann nicht überbrückt werden durch das Erwähnen irgendwelcher Namen. Oder wenn man durstig ist und einfach immer singt, Wasser, 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 nicht, dann kommt nicht das ersehnte Nass oder das durstlöschende Effekt zustande. So ist es auch, so ist es aber nicht mit spirituellen Namen. Wenn man den heiligen Namen singt, den Hare Krishna Mantra, so ist es möglich, Jonas, gib den Gästen aber bitte noch was, die früher gehen müssen, etwas zu essen mit, dass sie ein bisschen noch Geschmacksprobe haben. So ist es, die Köchin kommt. So durch das Chanten des heiligen Namens von Krishna ist es möglich, Gemeinschaft mit Krishna zu haben. Dann wird es sehr empfohlen, in heiligen Werken zu studieren, wie die Bhagavad Gita, aus der ich ein wenig erzählt habe.
Kann ich etwas fragen? Mhm. Ist das so, so wie zum Beispiel die Bibel bei den Christen, ist das vom Hinduismus etwas Religion?
Ja,
das, so sagen?
Das kann man gut so sagen.
Dass die Übersetzung der wenigen Werke ist.
Ja, oder der Koran für die Muslims, nicht?
Das ist das Religion.
Ja, das, die Essenz sozusagen.
Und was sind die vedischen Werke?
Vedische Werke beinhalten noch viele Schriften, wie die Puranas, hoch 18 gibt es von denen. Und das sind nicht einfach nur 18 Bände, sondern jedes davon ist so den Rigveda, den Samaveda, den Atharvaveda, ist eine unglaubliche Bibliothek. Wenn du alles mit einem Buch lesen willst, dann die Bhagavad Gita.
Dann die Bhagavad Gita.
Ja.
Ist das Hinduismus oder ist das, was ihr macht, Krishna-Bewusstsein, ist das ein Unterschied oder ist das die gleiche Religion?
Ich würde sagen, das ist die gleiche Sache.
Das ist die gleiche.
Nur, dass der Hinduismus so ein weites Feld ist, da gibt es nicht nur Selbstverwirklichung drin. Wir spezialisieren uns auf die Selbstverwirklichung.
Also Hinduisten tun das Materielle nicht abstoßen, aber ihr stoßt es ab. Mhm. Kann man das so sagen?
Nein, das kann man auf keinen Fall so sehen. Ich möchte nur gerade, bevor wir, ich brauche noch 2 Minuten und dann bin ich durch für Fragen. Musst du auch schon gehen?
Gut.
Dann haben wir also das Studieren der Heiligen Schriften und als letztes würde ich euch noch empfehlen, euer eigenes Zuhause in einen Tempel Ort zu verwandeln, wo ihr gut den Pfad des spirituellen Lebens nachgehen könnt. Also, ich möchte jetzt zusammenfassen, was ich gesagt habe, weil ich persönlich denke, dass wir auch zu einem natürlichen Ende gefunden sind. Die ewige Seele hat in dieser materiellen Welt das Feld des Körpers, doch hat sie sich selbst vergessen, weil sie von starken Einflüssen umgeben ist. Der besonders stark möchte ich hier erwähnen, dem falschen Ego, der falschen Identifizierung mit diesem physischen Körper. Diese Wände können jedoch überwunden werden, indem man ganz einfach den Pfad des spirituellen Lebens beschreitet, der beginnt mit der Gemeinschaft von Menschen, die auf dem spirituellen Weg wandeln. Dieser Gemeinschaft kann der Enthusiasmus groß geworden und groß werden, dann mit spirituellen Übungen zu beginnen. Das erste ist das Chanten der heiligen Namen Gottes. Es gibt kein stärkeres, sagen wir, Mittel, was diese Wände sozusagen durchbricht, als dieser heiligen Namen. Man kann ja nicht mit einem Pikel oder mit einer sagen wir Dynamit legen da in diese Wände. Das ist ja allegorisch, also bildhaft zu verstehen. Man braucht also einen starken spirituellen Prozess, und das ist das Anrufen der, also das Chanten der heiligen Namen. Und dann kann man in den Schriften weitere spirituelle Unterweisungen finden. Schließlich dazu kommen, sein Zuhause in einen Ort umzuwandeln, wo man spirituelles Leben praktizieren kann. Das ist, was ich euch heute gerne mitgeben möchte aus dieser so reichen Tradition. Ich habe sicherlich viel erzählt. Ich hoffe, dass ich alles richtig ausdrücken konnte. Wenn immer ich unter so einer, sagen wir, vielschichtigen und auch bunten Zuhörerschaft oder vielfarbigen Zuhörerschaft bin, wie ihr, wo man nicht eine gewisse Mensch, also es ist alles bunt wie das Leben und wie das Dasein, dann bemühe ich mich, in Bildern zu sprechen, weil die so schön deutlich und bunt auch sind. Aber hinter diesem spirituellen Wissen steckt eine sehr, sehr interessante Philosophie. Ich habe mich gerade zurückgezogen für 10 Tage zu einem Studium der Heiligen Schriften und bin, obwohl ich schon 25 Jahre lese und studiere, in ganz neue Dimensionen aufgebrochen. Es ist unglaublich. Ich muss sagen, oh, da ist ja noch was und noch was. Das heißt jetzt nicht, dass diese Bücher nicht zu verstehen sind für den, der sie zum ersten Mal liest. Nein, das heißt, dass sie anders sind als weltliche Lektüre, wo man nach vielleicht zweimaligen Durchschauen die Idee hat. Das gibt immer noch tiefere Schichten. Ich glaube, dass das diejenigen, die das lesen, auch bestätigen können. Nicht? Man kommt da immer noch tiefer und sieht noch mehr. Gut, aber hier möchte ich jetzt beenden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, es ist anstrengend, eine längere Vorlesung zu hören, wenn man nicht muss, wie in der Schule oder in der Berufsausbildung. Hoffentlich habt ihr etwas, was ihr daraus mitnimmt. Jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Fragen habt zu dem Gesagten oder überhaupt, wie du schon hattest.
Ich wollte fragen, ja, wenn ich zum Beispiel den Hinduismus genau lernen möchte, sollte ich die Bhagavad Gita lesen? Oder gibt es da etwas, was eher an die gläubigen Hindus, was die eher als ihr Religionsbuch akzeptieren würden?
Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Unser liebenswerter Gast fragt, soll ich die Bhagavad Gita lesen, wenn ich den Hinduismus kennenlernen möchte, oder gibt es noch andere Bücher, die Hindus... Das ist eine sehr außergewöhnliche Art, in den Raum zu kommen und den Raum zu verlassen, Govinda. Nein, die Bhagavad Gita wird tatsächlich als Essenz also überall akzeptiert. Zum Beispiel Gandhi, das ist ja ein sehr bekannter Name, hier gar nicht. Doch hier. Die Gita ist mir stets eine Quelle des Trostes gewesen. Wenn mich kein Lichtstrahl mehr erreicht, schlage ich die Gita auf und ein Vers, den ich zufällig finde, gibt mir mein Lächeln zurück. Wer über die Gita meditiert, wird jeden Tag neue Freude aus ihr ziehen und neue Bedeutungen entdecken. Also der hat sich auch mit der Vielschichtigkeit von diesen und anderen Büchern auseinandergesetzt. Ja, also unbedingt, das ist auch nicht eine Information, die du nur von mir bekommen wirst, sondern das ist allgemeingültig, ja.
Ich habe noch eine Frage. Das Thema macht das Krishna-Bewusstsein. Mhm. Man sagt oft, ihr seid eine Sekte, zum Beispiel. Das heißt eine Sekte.
Habe ich auch schon gehört.
Und der Hinduismus ist eine Religion, also Religion.
Ja.
Jetzt ist die Bhagavad Gita, wo das ist von His Divine Grace Swami Prabhupada übersetzt.
Ja.
Geschrieben. Und falls das eine Sekte ist, hat sich die Frage, du sagst ja schon, das ist keine Sekte. Das gehört zum Hinduismus. Frage ich mit an. Ich hatte halt jetzt die Frage, falls das eine Sekte ist, dann ist die Bhagavad Gita, wo hier ist, übersetzt vom Prabhupada, als
Sektenbuch sozusagen, nicht so interessant, weil das eine bestimmte Färbung hat aber. Hier. Ja, ja, es ist nicht so universal oder nicht so was, Religionsbuch. Ja, ich habe mich da mal erkundigt, als die Christen nach Indien kamen, wurden sie von den einfachen Leuten wirklich als etwas Merkwürdiges angesehen. Und trotzdem, weil es in Indien eine Kultur der Toleranz gibt, deswegen ist auch im Hinduismus findest du so verschiedene Richtungen. In der Bhagavad Gita selber wird nicht gesagt, das und das und das, nur das allein musst du machen, sondern da werden verschiedene Möglichkeiten offen gelassen, weil es eben verschiedenartige Menschen gibt, die Unterschiedliches machen. Da wird Yoga empfohlen als Pfad für eine Gruppe, für die anderen der Weg der Intellektuellen, des Empirizismus, also Wissen aneignen. Für die Rastlosen wird der Weg des Handelns empfohlen, des richtigen Handelns und so weiter. Ja, es ist also ein bisschen weiter. Doch als dann, wo spirituelles Wissen nach in den Westen kommt, wir haben einfach nicht so eine tolerante Kultur. Das wird dann mit Ausdrücken behaftet, die doch eine stark wertende Aussage machen. Nicht? Ich habe mich da maßlos drüber gestört am Anfang und bin dann zu vielen Bekannten gegeben. Ich habe für lange Zeit in Deutschland an Universitäten gesprochen. Das habe ich jetzt ein bisschen eingestellt, aber Kadada macht das weiter und so weiter. Und habe so viele Professoren kennengelernt, die sich mit also aus religionswissenschaftlichem Interesse befasst haben und zu der Schlussfolgerung gekommen sind, dass wir die Bücher als Grundlage haben, die eben in Indien vielen Millionen von Leuten heilig sind, dass wir die gleichen Tätigkeiten ausüben, dass Inder zu unseren Tempeln kommen wie zu den eigenen Tempeln. Hab dann gesagt, ja, macht ihr doch mal was hier. Sagt ihr doch mal, was das Krishna-Bewusstsein ist, denn wir kommen da in so eine komische soziale Ecke rein, die uns irgendwie nicht die Möglichkeit gibt, zu wirken und zu walten. Wie schön wir es zum Beispiel toll finden, wenn wir im ersten Programm jeden Tag eine Stunde wenigstens hätten, um über diese Dinge zu sprechen. Oder im Radio, nicht? Oder im Bundestag eine tolle Repräsentation. Vielleicht könnte man Shyamananda dort einladen. Aber das ist alles nicht möglich, wenn man solche Namen um den Hals gehängt kriegt. Nicht? Aber das ist nicht so. Also, das ist in unserer. Die Christen haben sich ja selber die Köpfe eingeschlagen, die Protestanten und die Hiesen, die Katholiken, als das noch nicht durch gesellschaftliche Regeln reguliert war. Also Toleranz ist nicht so gut bei uns im Westen. Es liegt an unserem Denken. Wir denken zu linear, zu nicht sehr integrativ.
Nein, nein, das ist ein gutes Buch. Also,
ist das für die Religion, dich persönlich als Bewusstsein, als Krishna-Bewusstsein hier in Deutschland, ist kein Unterschied mit dem Hinduismus, was du hier hast. Du siehst dich nicht als Sekte oder so.
Wir werden nicht so gesehen von den Indern.
Von den Indern nicht?
Nee. Es gab sogar einmal einen Artikel, wer wird den Hinduismus retten? Die haben genau das gleiche Problem wie alle Religionen, diese allgemeine Verflachung, nicht? Dass das immer flacher wird. Das ist ja, und dann haben sie Bilder gezeigt von den Devotees, von den geweihten Krishnas. Dieses Magazin heißt Probe. Probe heißt Probe into something, heißt etwas untersuchen. Und dann haben wir gesagt, und was sie gesagt haben, es war eigentlich ein bisschen humorvoll, weil viele von denen aus dem Westen kommen, in Indien sind die meisten natürlich Inder, ist ja klar, aber weil viele aus dieser Bewegung aus dem Westen kommen, bringen sie diese Akribie des Westens, diese Liebe aufs Detail mit und sind so ganz überzeugt und jetzt umarmen sie das mit einer unglaublichen Intensität, weil sie eben ja etwas auch aufgeben, um das jetzt anzunehmen. Und deswegen ist das eine total positive Kraft im Hinduismus, dass die schlaffen Hindus ein bisschen auf Trab kommen, so in dem Stil. Sorry, mein Wortschatz ist muss manchmal noch zensiert werden, aber du weißt, diese Verflachung, dass das da beseitigt wird. Haben andere von euch noch Fragen?
Ich habe noch eine Frage. Und zwar,
du bist ja ein richtiger Quell von Fragen.
Der Mensch allgemein besteht ja aus dem materiellen Körper und dem spirituellen und der spirituellen Seele. Jetzt habt ihr das mit dem, dass ihr das Materielle abschütten wollt, oder sagen wir mal, dem Materiellen weniger beimisst als dem Spirituellen. Aber wir leben ja momentan in einem materiellen Körper.
Ja.
Also, das ist ja Materie alles.
Ja.
Ich denke mal, ich hätte gerne,
auch.
Die Frage dazu wäre, warum das Materielle abzuschütten, im Prinzip gehört das doch zusammen, solange wir leben.
Ja. Mein spiritueller Meister hat da eine sehr philosophische Erklärung für gegeben, dass nämlich diese materielle Energie ja eine Energie Gottes ist. Warum soll man das verneinen? Er hatte mal, um diesen Aspekt klar zu machen, ein Schüler sehr, sehr direkt unterwiesen. Sie hatten eine lange Reise gemacht durch Indien und waren dann, um sich ein wenig auszuruhen, am Ufer des Indischen Ozeans in eine Art Klausur wohl gegangen. Und Srila Prabhupada schickte dann seine Schüler jeden Tag und sagte, es wäre gut, wenn die im Ozean schwimmen, um sich so ein bisschen ein bisschen nach diesen Reisen wieder ein bisschen was für den Kreislauf zu tun. Und eines der Schüler kam dann nach 3 Tagen zurück und war völlig gestört und sagte, wie kannst du uns, also das ist einfach nur Materie, das ist total materieller Genuss, wir gehen da in den Sand spazieren unter im Wind sich wiegenden Palmen, warten für 20 Meter in den Dingens, in den Ozean hinein und schwimmen. Also so viel Illusion. Wir denken, das Leben ist schön auf diesem Planeten. Und du solltest das nicht uns empfehlen. Und er sagte, Srila Prabhupada, aber das ist doch überall die Energie Krishnas. Die Bäume sind die Haare auf dem Körper der universalen Form. Der Ozean ist der Bauch. Die Sonne sind die Augen. Wo kannst du Maya, wo kannst du Illusion sehen? Ich kann nur Krishna sehen. Das ist sehr, in religiösen Kreisen ist das sehr vertreten. Ich musste vor einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen Abstand nehmen von meinen Tätigkeiten und kam ans Tote Meer und habe dann jedes verordnet gekriegt, also jeden Tag für mindestens 1 Stunde im Toten Meer zu verbringen. Nicht? Das dringt dann in den Körper herein und tut den Stoffwechsel unglaublich anregen und einen auch sehr, also es ist wirklich Gesundheit für die Gesundheit. Und kam dann also so ein, immer so Pilgerbusse vorbei und einmal kam so aus der Slowakei, das muss der Tschechoslowakei, aber die haben sich jetzt ja zweigeteilt. Da kam dann so ein Nonnenorden, nicht? Und die haben sich in Deutsch verständigt. Jedenfalls war dann die Oberin und sagte zu den Nonnen: Mädels, habt ihr die Badetücher dabei? Nimmt die Badetücher, nicht? Und dann waren da drei Mädels, die wollten nicht baden, nicht? Weil sie dachten, so viel Körperliches, das ist nicht gut für uns, nicht? Und ich kam da gerade aus meiner Klausur rein, so mit vollem Elan. Ich wollte gerade meinen Spaziergang antreten, den Gesundheitsspaziergang, und ich hörte das so: Mädels, oh ja, Deutsch, nimmt die Badetücher, nicht? Und dann sah ich die drei, die da so typisch, so wie das auch in allen religiösen Gruppierungen vorkommt, so standen und das ist Maya, das ist Illusion, wir sind hier auf heiliger Pilgerfahrt, wir denken nicht an die Freuden des Körpers, auch nicht im Baden, nicht? Und dann ging ich zu denen hin und sagte: Mädels, jetzt da badet mal, ich mach das auch, ich bin Mönche, ist völlig in Ordnung, you know, der Herrgott hat das hier geschaffen für uns. Und so weiter. Ich meine, das war so eine wirklich menschliche: Oh ja, bist du nicht von den Krishna-Devotis? Meine Freundin lebt da bei euch auf der Farm in Krishnodwur. Toll, dass ich jetzt auch so einen treffe und du sprichst so gut Deutsch. Ja, nicht so gut, aber geht. Und wir haben uns dann verständigt und dann ging sie rein und nahm dann ihre Badetücher und ich ging weiter spazieren. Nicht? Also das ist sehr oft, ist es so, dass Menschen, die sich dem Religiösen oder Spirituellen zuwenden, sehr oft nicht klarkommen mit der Welt und dann dieser Welt fliehen wollen und dann so eine leibesfeindliche und weltfeindliche Philosophie vertreten. Srila Prabhupada sagt, es ist eine Energie Gottes. Wir können sie benutzen oder wir müssen sie sogar benutzen. Wie ein Auto. Ich fahre auch im Auto und habe sogar eine Uhr. Diese Uhr soll sogar ich glaube es auch noch nicht ganz, die soll so ein bestimmtes elektromagnetisches Feld, was also gegen diese Strahlung, diesen Elektrosmog beschützt. Also ich glaube, das ist nur ein Verkaufstrick, aber also, yes, nimm das, aber man sollte wissen, wie damit umzugehen ist. Nicht? Man sollte nicht wie der Gärtner sein, der die falschen Samen das heißt verkehrte Tätigkeiten damit macht und dann karmische oder Reaktion erntet, die Früchte des Leides sind. Diese Welt ist wie ein, oder Materie ist wie ein Messer. Du kannst damit ein Rasiermesser, du kannst eine gute Rasur machen oder dich richtig in die Backe schneiden, nicht? Es kommt darauf an, mit welchem Wissen du diese Materie benutzt. Wenn du den Ursprung der Materie kennst, yes? Zum Beispiel das Krishna-Bewusstsein, wenn du dir das anschaust, da wird mit Musik gearbeitet, wir haben viel gesungen, du wirst gleich ein Festmahl essen, wie du es in der Mensa niemals kriegst. Garantiert. Du studierst, glaube ich, auch, ne? Halt in dem normalen Restaurants. Naja, da weiß ich nicht, es gibt schon inzwischen gute Restaurants. Aber, dann tanzen wir, dann haben wir Bilder, das ist etwas, was man mit den Sinnen wahrnimmt, Räucherstäbchen. Wir schneiden nicht die Sinne ab, sondern benutzen sie. Ich habe gehört von Origenes, der hatte so Schwierigkeiten mit seiner Sexualität, dass er schließlich in Ohnmacht sich etwas angetan hat unter der Gürtellinie, womit er dachte, dass die Wünsche aufhören. Nicht, dass es, sie gehen ja weiter im Geist. Nicht, dass es etwas, was niemals im spirituellen Leben gemacht werden sollte, dass man die Sinne tötet und ihr damit den Kontakt zu der Welt oder der Welt des Sinnlichen unterbricht. Das ist ein sehr verwirrungsgeladener Pfad.
Ich habe auch eine Frage, und zwar bestehen denn die Hare Krishna zur Weltreligion insgesamt?
Insgesamt, ja.
Nur Hare Krishna oder ist das wohl akzeptiert? So wie es Sai Baba,
Mein spiritueller Meister hat einmal eine Aussage gemacht, die in der ersten Hälfte total schockierend ist und in der, wenn man die zweite Hälfte hört, total universal. Es gibt nur eine Religion, nämlich Liebe zu Gott. Damit meinte er, dass er tatsächlich die Religion, die dich dahin bringen kann, deine ursprüngliche Natur zu entwickeln, dass die dann sicherlich vollgültig ist. Er sagte auch, unser Ziel ist es nicht, Christen zu Hindus zu machen oder zu Mohammedanern oder so, sondern Inspiration zu geben, sodass diejenigen, die in einer bestimmten Religion sind, die den Vorgang, der dort empfohlen wird, mit großer Intensität ausüben. Nicht? Du musst, wenn du in einem spirituellen Weg bist oder in einer Religiosität bist, sehen, was die Früchte sind. Angenommen, du machst eine Reise in den Süden und merkst, dass erstmal ein paar Eisschollen auftreten, dann plötzlich ein Gletscher, dann ein festes Eisberg. Dann merkst du, das ist nicht so südlich die Richtung, das ist wahrscheinlich nördlich hier, wie ich gefahren bin. Nicht? So musst du auch sehen, wenn du auf einem spirituellen Pfad bist, was sind die Früchte, die du bekommst. Ist es Loslösung von dieser Welt, von sagen wir mal den Loslösung von dieser Welt, meine ich so, von diesem von Lust, Gier, Neid und Zorn, von diesen Eigenschaften, die im Herzen gegenwärtig sind. Und ist es, dass deine Liebe befreit wird? Seht mal, unsere Liebe, das ist die stärkste Sache und klingt manchmal so, dass man das Wort schon gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte, weil so viel Missverständnisse da bestehen. Unsere Liebe ist gefangen, wenn sie Lust ist, weil sie sich auf den Körper und nur fixiert. Unsere Liebe, wenn sie auf Geld gerichtet ist, wird zu Gier und ist so gefangen. Unsere Liebe kann so durch so verschiedene Dinge gefangen werden. Wenn sie frei ist, dann ist sie die stärkste Kraft, die Seele in die spirituelle Dimension hineinbringt. Und das ist das Ziel aller Religion, diese starke Kraft zu befreien, nicht von ihren Fesseln. Ja, wir haben schon in Göttingen, ganz praktisch jetzt, wir haben mehrere Foren schon gehabt, wo wir Vertreter der einzelnen Weltreligionen einluden, um dann aber nicht einfach nur uns gegenseitig zu bekunden, wie sich doch überall gleiche Elemente finden lassen, sondern um konsequent an Sachen zu arbeiten. Zum Beispiel hatten wir einen Sanftmutkongress, also diese Gewaltlosigkeit. Das war zu der Zeit, als vielfach bekannt wurden, dass Asylantenheime und so weiter angezündet wurden und eine Woge der Gewalt durch Deutschland flutete. Da hatten wir dann versucht herauszufinden in den verschiedenen Weltreligionen, was die der Problematik der Gewalttätigkeit zu sagen haben. Dann hatten wir, das haben wir an mehreren Universitäten gemacht, sehr nice,
und haben am Ende dann damit geendet, dass jeder seinen Pfad aufzeigt, wie man zum Beispiel das Aggressionspotenzial, was ja im Menschen da ist, transformieren kann und so weiter. Wir haben dann Hare Krishna gesungen, die Christen haben, was haben die gemacht? Auch schöne Meditation, christliche Meditation, da war was mit Volkstanz. Schmetterlingen, Volkstanz war bei dem Öko-Symposium und so weiter. Die Buddhisten haben ihre Meditation, Schamanisten waren da, da musste man dann so eine Feder, so eine weiße Schwanfeder umwickeln mit einem roten Faden und in den roten Faden seine ganzen negativen Gefühle reindenken.
Die positiven,
ich habe das vergessen und so weiter. Und dann musste man aufhängen, also ganz schön auch mal sowas an. Und wir suchen sehr danach. Und wenn ihr, sagen wir mal, Interesse habt, wir haben ein paar sehr gute Erfahrungen, wie man solche Kongresse da organisieren kann und man kann das dann machen. Ich glaube, das ist wichtig. Unsere Zeit will das sehen, wie diejenigen, die auf einem spirituellen Pfad sind, zusammenarbeiten und sich nicht kleinkrämerisch da bekriegen sogar.
Ja, nee, es ist eigentlich schön, alles erzählt, aber es ist überhaupt nicht treffend für meine Antwort.
Ach so, wie stehen wir zu den Weltreligionen? Positiv akzeptieren. Ja, wir akzeptieren sie alle, solange sie kein Mist machen.
Ist für euch Gott oder
ob jeder nun Gott ist?
Nee, oder ob ist Krishna für euch Gott nur?
Ja.
Oder ist Allah und alles, was die ganze Welt
In Krishna ist so viel. Krishna umfasst so vieles. Alles, Aham Savasya Prabhu, alles geht von ihm aus. Das Gute wie das Schlechte. Allah, wie das Entsprechende, was dafür was Negatives wird es sein. Gott und der Teufel geht von Krishna aus. Es ist, mit anderen Worten, der Name Krishna ist ein Name von Gott, der eine unbegrenzt weite Persönlichkeit ist, die alles beinhaltet. Auch Schlechtes.
Eins ist eins.
Gott ist Gott, ja, auf alle Fälle. Nun, in meiner Zeit in London, als ich gerade im spirituellen Leben anfing, sah ich einen jungen Mann, der einen Kinderwagen hatte und darin eine Schraube fuhr und die als Gott anbetete. Eine Schraube. Und ich dachte mir, vielleicht ist der ein wenig verwirrt. Nun, in dem Augenblick dachte ich, aber bin ich jetzt nicht intolerant? Wenn der das als Gott verehrt, dann ist es... Und erkundigte mich damals und da kam dann folgende interessante Antwort. Krishna ist alles, aber alles ist nicht Krishna. Da kann man drüber nachdenken. Und dann, da muss man drüber nachdenken, um das richtig zu verdienen. Das ist also unsere Antwort auf diese Frage. Es ist eines von Gottes Geheimnissen, aber so wird das erklärt von Krishna. Ich will es dir mal im Originaltext vorlesen, in Sanskrit. Das ist bestimmt auch für andere interessant. Ja. Von mir. In meiner unmanifestierten Form wird das gesamte Universum durchdrungen. Nicht? Krishna ist alles. Und dennoch ruht alles Erschaffene nicht in mir. Sieh nur meine mystische Größe. obwohl ich der Erhalter aller Lebewesen bin und obwohl ich allgegenwärtig bin, bin ich nicht ein Teil der kosmischen Manifestation. Denn mein Selbst ist der Ursprung der Schöpfung. Wisse, wie der mächtige Wind, der überall weht, sich immer innerhalb des Himmels befindet, befindet sich alles in mir. Nicht so ein Wind, der weht im Himmel, ist immer im Himmel, verlässt niemals den Himmel. Aber der Himmel ist dennoch getrennt von dem Wind, der seine eigene unabhängige Existenz wahrnimmt. So ruht alles im Höchsten und alles ist von dem Höchsten, ist von Gott durchdrungen. Doch zur gleichen Zeit hat es eine unabhängige Existenz. Und so können wir nicht sagen, alles ist Gott. Es gibt, das ist etwas, was man verstehen wird, wenn man spirituelle Übungen ausführt und die Grenzen unserer menschlichen Logik transzendiert. Dann erst ist das möglich. Es gibt viele, viele solche Dinge. Das Geheimnis Krishnas zu lüften ist nicht möglich. Das heißt, dass Krishna selber es nicht gelüftet hat. Krishna selber kann seine, um jemanden zu verstehen, ist wichtig, die Eigenschaften zu verstehen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich dieses Ding zunächst einmal sehe, sehe ich, ja, es ist ein bestimmter Körper, ich weiß nicht, wie man das nennt, parabolisch glaube ich nicht. Das ist so ein Körper, konkav, und es hat bestimmte Farbe, es macht bestimmte Lärm und so weiter. Und indem ich mehr und mehr von den Eigenschaften kennenlerne, kann ich dann dieses Instrument verstehen. Aber Krishna selber ist nicht in der Lage, seine Eigenschaften zu verstehen und sich zu verstehen. Das ist ja, Krishna. Ich kann die Frage nur so beantworten.
Ich habe noch eine Frage.
Bitte. Lass mich aber jetzt mal verstohlen auf die Uhr gucken, weil wir können ja auch im privaten Kreise weitersprechen.